geht es ums Herz. Das ist ein bisschen unangenehm manchmal, weil es ist sehr einfach, immer über das andere nachzudenken und über das, was die anderen machen und wie die anderen sind. Und das Herz ist etwas, das man nicht so direkt sieht. Zuerst, was man rein sieht, ist die Leute und das Äußere. Und es ist so verrückt, mühsam Beziehungen zu leben auf einer Herzensebene, weil wir haben immer das Äußere zuerst. Und wir möchten darum heute nachdenken, wie können wir das offene Land bei unserem Herz entdecken? Dass da vielleicht noch etwas rum ist, das wir noch gar nicht kennen. Der Joseph und der Harry haben das schon 1955 beschrieben im Johari-Fenster. Das kennen vielleicht ein paar. Da gibt es Teile von deiner Persönlichkeit, die du kennst und die anderen kennen. Das ist öffentlich. Da kennen ich kenne mich als Bobby und ihr kennt mich als Bobby. Das wissen wir miteinander über mich. Und dann gibt es Teile, die weiss ich nicht über mich, aber ihr wisst über mich, dass ich immer so mache nach dem Reden. Das wissen nur ihr, weil ich merke das nicht. Das ist mein blinder Fleck. Das ist nicht, wenn man das sagt. Und dann entdecke ich schon Neuland. Und dann gibt es da unten Teile, die weiss nur ich über mich. Und die sage ich euch sicher nicht, weil das sind meine versauten Geheimnisse oder die Geheimnisse, die mir peinlich sind. Was. Das ist da unten, die wisst ihr nicht. Und dann gibt es einen Bereich, da habt ihr keine Ahnung und ich habe keine Ahnung, aber das existiert. Und das haben sie schon 1955 geschrieben. Das ist eben das Neuland in dir. Und das ist das, was Gott immer wieder möchte vorbringen und sagen, hey, da ist noch mehr in dir. Nicht nur das, was du jetzt an Äußerlichkeiten bei diesen Menschen siehst oder bei dir, das ist noch viel mehr. Und wir möchten uns challengen, das wird ein vielleicht auch ein unangenehmer Morgen, mal nicht rauszuschauen, sondern reinzuschauen. Mal nicht für die anderen zu hören, was werden die Predigt noch und was könnte ich den anderen sagen, was sie falsch machen, sondern was könnte das mit meinem Herzen zu tun haben? Wie geht es deiner Seele heute Morgen? Was für eine Farbe hat sie? Was für eine Form hat sie? Wie geht es dir heute Morgen? Ich war mal in Island und habe geschaut, wie es die Kontinentalgraben, wie es die Platten so tektonisch auseinanderzieht. Jedes Jahr entsteht 2 cm neues Land. Dort, wo die eurasische und die amerikanische Platte zusammenkommen. Das ist einfach ein riesiger Graben, Neuland. Und mit dem kann man etwas machen. Und ich glaube, dass Gott die Herzenstektonik auch so macht, dass die Platte sich ein Leben lang weitet. Und da entsteht Neuland und die Frage ist, entdeckst du das und machst du etwas mit dem? Weil das ist zum Entdecken geschaffen. Der Mensch ist in einen Garten hineingestellt worden, am Anfang der Bibel. Und ich glaube, dass Gott auch einen Garten in Menschen hineingesetzt hat, wo wir entdecken und bebauen und bewahren. Und die Frage ist, was machst du mit deinem Herz? Bist du da aktiv dran oder lässt es einfach schädern? Wir wissen, wenn wir einen Garten nur schädern lassen, dann da wächst nur Unkraut. Das ist in einer Beziehung auch so. Und das ist in einem Herz auch so. Und darum wollen wir uns fokussieren, wirklich nicht ablenken lassen. Das ist etwas Schwieriges, oder? Vogel! Ich bin mega schnell einmal abgelenkt in meinem Leben. Ganz schnell. Ich weiß nicht, was dich ablenkt. Manchmal lenkt mich der Worship ab. Sie wollen uns ja eigentlich in die Anbetung führen. Aber ich überlege mir, was haben sie jetzt wieder für Schuhe an? Hat keine Socken an. Oder blöd, ich habe Socken angelegt, bin ich jetzt nicht. Oder dann fängt so ein bisschen das, man ist mit Äußerlichkeiten dran. Und sie da vorne wollen ja eigentlich nur Jesus anbeten und wissen aber, ja, schauen zu, also es muss irgendwie noch gut aussehen, oder? Und dann merkst du, bist immer noch 10% damit beschäftigt. Ich muss an den Fuss ein bisschen zu weit vorne. Das sind die Dynamiken, die ständig spielen. Und die nehmen wir jetzt einfach einmal raus. Das heisst, wir verteilen jetzt eine Augenklappe. Wie im Flugzeug. Ich bin viel unterwegs im Flugzeug. Da hat es so Augenklappen. Könnt ihr mal die verteilen? Dürfen sich alle eine nehmen? Und dürfen sich alle die anlegen? Es wird da nichts mehr passieren, was ihr verpasst, die nächsten 40 Minuten. Wirklich, es ist ein bisschen ein Experiment. Aber ihr werdet optisch überhaupt nichts verpassen. Es ist kein Mehrwert. Es wird nur höchstens ablenkend sein. Und ihr dürft jetzt probieren stehen bleiben, wenn ihr merkt, ihr kippt den rum. Also bevor ihr euch die Vorderzehen ausschlägt, sitzt ihr einfach wieder ran. Jetzt sagt ihr, oh ja, das gibt Probleme. Ich habe den Text nicht. Kein Problem, dann probiert mal, euch auf den Text zu konzentrieren und zuzulassen. Manchmal wird euch vielleicht auch der Text vorgesagt und ihr könnt mitsingen. Jetzt ist einfach die einzige Regel, die Augenklappe könnt ihr anlegen und die wird erst dann wieder abgezogen in etwa 40 Minuten, wenn es euch gesagt wird. Ich hoffe, ihr fühlt jetzt nicht zu fest bevormundet. Es gibt natürlich immer die Rebellen, die sagen, mache ich nicht mit. Alles gut, das stresst uns nicht, oder? Fühl dich frei. Aber lass dich auf das Experiment ein. Ganz wichtig noch, für alle, die Kinder haben, die jetzt sagen, super, dann sehe ich ja nicht, wenn ich das Kind holen muss, sollen andere schauen. Wir werden dir die Nummern sagen. Also schau jetzt noch mal schnell auf dein Zettel und probiere dir die Zahl zu merken. Ich werde dann irgendwann sagen, jetzt muss die Nummer rausgehen, Kind holen. Also, jetzt dürfen wir da sitzen oder stehen bleiben. Wir gehen gerade weiter mit dem Worship. Und probieren jetzt einmal einen Morgen lang, es ist vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist uns ganz ernst, probieren einen Morgen lang, dich auf dein Innere zu konzentrieren. Und die Frage, die wir jetzt bewegen, die nächsten 40 Minuten in der Anbetung und in der Predigt ist, wie geht es meiner Seele? Wie geht es dir, meine Seele? Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du jetzt kommst mit dem Geist. Du bist schon da, aber dass du mit dem Geist noch mehr unser Herz umgarnst und anfängst wirken an unserem Inneren heute Morgen. Und dass der Kampf nicht der Kampf ist gegen uns selber oder gegen dich, sondern dass du wirklich anfängst bewegen, was in uns ist. Amen. Darf ich hier sitzen probieren? Ich sehe zwei, die sitzen auf dem gleichen Stuhl. Nein, alles gut. Entdeckt euer Herzneuland. Es sind wahrscheinlich ein paar jetzt schon weggeschlafen, das ist auch gut. So im Stil von cool Augenbinden. Das hat mich mega gefreut. Ich wecke mich in einer halben Stunde. Ich sage immer, lieber eine Stunde Gottesdienst als gar kein Schlaf. Ich zeige euch jetzt hier ein Video. Nein, natürlich nicht. Ich möchte euch einfach wirklich auf die Frage zurückwerfen, wie geht es deinem Herz, wie geht es deiner Seele? Und ihr werdet da vorne nichts verpassen. Wie geht es deinem Herz, wie geht es deiner Seele? Und es ist so eine harmlose Frage, die so explosiv kann sein kann und die so wehtun kann, weil wir uns nicht gewöhnt sind, zum Fragen, wie geht es uns eigentlich? Wir sind in einer Zeit, wo man wie noch nie aufs Äußere schaut. Und alles, was an uns herangetragen wird, sind Äußerlichkeiten. Und das, was ja eigentlich die Dynamik von Gott ist, ist alles Innere. Er will im Leben nicht dich äußerlich schöner werden lassen. Das Ziel ist, dass dein Innere schön wird und dass das alles beeinflusst. Das heisst im Sprüch 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und die Frage ist, wie geht es deinem Herz, wie geht es deiner Seele? Und nicht so die schweizerische Frage, die du dann einfach gar nicht musst antworten musst. So, Englisch, ich kann jedes Mal rein, wenn ich einmal im englischen Kontext unterwegs bin, wenn man mich fragt, how are you? Dann probiere ich als Schweizer immer. Ich sage, oh, thank you, I'm fine, I just arrived from Switzerland. Und dann, die Person ist schon gar nicht mehr da. Das ist mir wieder einmal passiert. Jetzt ist wirklich, wie geht es deinem Herz? Und da kommt eine Antwort oder es kommt keine, weil du vielleicht schon lange nicht mehr mit dem Herz kommuniziert hast. Psalmisten haben das immer wieder gemacht. Sie haben ihr Herz zu ihrem Herz geredet. Sie haben gesagt, lobe. Also vielleicht geht es im Moment gerade nicht, aber darum, lobe. Meine Seele, lobe den Herrn. Oder im Psalm 42 heißt, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Wart nur zuversichtlich auf Gott. Vielleicht muss das deine Seele heute auch hören, weil du dein Leben und diese Woche mit allen Äußerlichkeiten überdeckt hast oder jemand hat sie dir überdeckt und du bist noch froh gewesen über alle Ablenkung, über jedes WhatsApp, jedes E-Mail und alles, was gekommen ist. Und du hast eigentlich bist einmal noch froh, musst dich nicht fragen, wie geht es meinem Herz? Weil dem Herzli geht es vielleicht dramatisch nicht gut. Es ist mir immer noch so eine abstrakte Frage, wenn man überlegt, wie können wir dieser Seele ein bisschen auf die Spur kommen? Und denkt, was wäre, wenn die Seele zum Beispiel... Ist jetzt ein bisschen wild, aber es wäre ein Haustierli in dir. Jetzt mal die Frage, was wäre es für ein Haustierli? Ein Hamster im Rad, irgendein Kanarienvogel, der auf den Wecker geht, weil er zwitschert, wenn er nicht sollte. Oder ist es irgendein Hund oder eine Katze? Oder ein lässiges Pony? Ich weiß nicht, ob das noch zählt. Für meine Kinder zählt das zu Haustier. Die kann man auch im Kasten haben. Irgendein Pony. Und dann ist die Frage, wie gehst du mit dem um? Hast du vielleicht das irgendwie einen mega Stall gebaut und den in den letzten paar Jahren und Wochen goldig angemalt? Hast du einen neuen super Rössli-Transporter-Anhänger gekauft, wo das Ross sogar quer reinpasst? Mega cool! Und jetzt schaust du mal in die Box rein, heute Morgen, und sagst, wir schauen jetzt mal unsere Seele an, und du schaust das Rössli an und merkst, ah, das ist ja am Sterben. Das röchelt ja, ist ja verfilzt und hat Lüs und eine Ohrlampe daneben und es blutet aus Verletzungen raus. Wie geht es deiner Seele? Wenn jetzt so das Hündli und Kätzli neben dir auf dem Stuhl hocken, Würdest du das herzig streicheln? Würden die Leute sagen, jö, schöne Seele? Oder würden sie sagen, wow, was hast du mit dem gemacht? Das ist ja völlig unterernährt. Wie geht es deiner Seele? Wo ist sie verwurzelt? Und wie investierst du Zeit mit deinem Herz und deiner Seele? Ich habe gemerkt, ich bin selber einer, der mich auch immer wieder ablenkt. Wenn ich aufs WC hocke, dann habe ich immer gerade schon das Handy da, weil ich noch News lesen will, um die Zeit zu nutzen. Aber dann muss ich mich nie mit mir selber beschäftigen. Wenn du einsam bist, dann hörst du einfach schnell Musik. Das ist ja etwas Schönes, weil es gibt dir einen neuen Mood, aber du machst nur Symptombekämpfung. Du gehst nicht an die Wurzeln. Warum bist du eigentlich einsam? Das mache ich schon seit Jahren, dass ich im Auto, wenn ich fahre, einfach das Radio nicht einschalte. Und dann habe ich die besten Zeiten, weil dann muss ich mit mir und mit Gott reden und muss mich mit mir auseinandersetzen. Und mit den Gedanken, die ich irgendwann nicht haben will und den Gefühlen, die ich nicht haben will. Die Frage ist, wie geht es deinem Herz? Wie geht es deiner Seele? Glauben ist immer etwas Inneres, etwas, was innen passiert. Darum fragt auch Jesus in Johannes 21 den Petrus und sagt: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb? Das ist eine Frage nach dem Herz. Wo ist dein Herz, wenn du an mich denkst? Wo ist dein Herz verwurzelt? Wo kommt Leben her? Wo sucht deine Seele? Oder hat sie eben nichts und sie ist einfach, wenn du sie neben dir auf dem Stuhl anschaust, da hockt irgend so ein vertrocknet, verdrucktes, klägliches, ausblühtes Müsli. Es ist mega wichtig, dass wir ins Innere hineinschauen und schauen, was ist unser Herz und wie können wir da Neues schaffen und Neuland einnehmen. Es täte uns gut, wenn wir täglich mindestens so viel Zeit vor Gott ins Herz investieren, wie vor dem Spiegel in unser Äußeres. Das heißt, ja gut, aber bei Gott ist doch das nicht immer so gewesen. Das sind ja Äußerlichkeiten gewesen. Sie mussten arbeiten mit Opfern und sie haben die Beschneidung und so. Alles Äußerlichkeiten. Aber der Paulus sagt das im Römer 2,29. Die Beschneidung von außen ist nichts wert, wenn wir uns nicht innerlich beschneiden. Also das Äußere, wenn die geopfert haben, wenn die beschnitten haben, das ist immer nur oder hätte immer nur sollen ein Ausdruck sein von dem, was innen drin passiert. Und das ist so schwierig, weil wir in unserem Leben ständig mit unseren Augen schneller sind als mit unserem Herz. Ich sehe zuerst einmal eine Person, bevor ich sie spüre. Und ich bin sowieso ein Ungespüriger, sagt man mir noch. Ich spüre die Person noch lange nicht. Ich sehe die noch lange. Und das ist mein Eindruck von dieser Person. Wir sind so fest auf Äußerlichkeiten aus. Der Samuel hat das Problem gehabt, er musste einen neuen König wählen und hat gewusst, er ist ein Sohn von den 7 oder 8 Söhnen hatte, vom Isai, und er hat 7 Söhne angestellt. Und dann hat er gerade äußerlich, das Erste, was du siehst, er hat nicht einen Fragebogen ausgefüllt und denkt, er hat noch gut geantwortet, sondern er hat gesehen und hat gesagt, wow, der Eliab, das ist es, schau den Mann an, grösser und schöner als die anderen, das ist der nächste König. So einen muss man vorne anstellen. Die nächste Bundesrätin, schau die Frisur an, tolle Frisur, so eine müssen wir haben. Das ist oder das, was man aus den Zeitungen einmal liest. Dramatisch. Und dann redet, dort im 1. Samuel 16, 7, redet Gott zum Samuel, aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Das mit den Äußerlichkeiten ist eben so ein Fluch, weil es führt uns in eine der grössten Gesellschaftskrankheiten hinein, wo wir uns drin bewegen im Moment, und das ist das Vergleichen. Wir sind ständig am Vergleichen. Wir sind ständig am Vergleichen, was die anderen haben. Und anstatt unser Herz anzuschauen und das Neue, Unbekannte im Herz zu entdecken, was Gott eigentlich dort hineingelegt hat, vergleichen wir ständig, was wir eigentlich nicht haben. Anstatt das zu suchen, was wir eigentlich hätten, vergleichen wir ständig, was wir nicht haben. Und die ganze Social Media macht es uns so einfach wie noch nie. Früher noch, als ich noch jung war, wo es das noch nicht gegeben hat, das kann man sich fast nicht vorstellen, da hätte man ja gar nicht können wissen, was die anderen haben, außer man hat es gesehen. Aber man hat es ja meistens nicht gesehen. Das heisst, man hat nur geahnt, die anderen haben es so und so gut. Jetzt gesehen, jeden Tag, wie gut es die anderen haben. Natürlich nur vermeintlich, weil es ist ein unglaublicher Filter drauf. Aber ich lasse mich sehr gerne von dem Filter belügen und glaube, der andere ist 5-mal im Jahr in der Ferien, hat ein unglaublich tolles Auto und ein super Haus und ein schönes Pony und eine liebe Frau und tolle Kinder. Und alles ist gut in seinem Leben. Weil bei Social Media sehen wir immer so Schaufenster von allen Leben. Und bei unserem einzigen eigenen Leben sehen wir Backstage. Und das ist der Vergleich, der nicht verhebt. Anstatt zu schauen, was wäre denn da Backstage noch alles gut rum, Neues zu entdecken, schauen wir ständig, was habe ich denn eigentlich alles verpasst in meinem Leben? Was hat eigentlich der andere, den ich nicht habe? Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite vom Hag. Und wenn ich mir überlege, was ich hätte, kannst du so eine Lücke machen. Wenn ich nur hätte, wäre ich glücklich. Was tust du in die Lücke hinein? Wenn meine Seele, mein Herz, die hat ja so Bedürfnis. Wenn ich nur hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich nur mehr Geld hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich nur endlich ein schönes Auto hätte. Wenn ich endlich einen Job hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich endlich einen Partner hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich endlich Kinder hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich endlich die Kinder nicht mehr hätte, wäre ich glücklich. Also die ganze Dynamik, die du durchspielst. Und wir wissen eigentlich alle, dass wir uns unglaublich selber belügen, weil das, was wir dort reinfühlen, wird uns nicht glücklich machen. Ja, es ist ein echtes Bedürfnis, aber es wird uns nicht glücklich machen. Wenn du als Single nicht schaffst, mit dir glücklich zu sein, wirst du auch nicht in der Ehe drin glücklich sein nachher. Weil es ist nicht dein Gegenüber, das dir dein Glück verspricht und bringt. Meine Kinder erleben das immer wieder. Da hat meine kleinste Tochter hat die Nachbarsmeidli mit dem Schäufeli gesehen und hat angefangen zu streiten, weil sie das Schäufeli auch wollte. Und ich bin daneben gestanden und die haben gebrüllt und gemacht und tun. Und das Schäufeli kommt dann natürlich erst recht nicht, weil dann ist es ja cool, um ein Schäufeli zu haben, wenn die andere unbedingt das Schäufeli will. Und sie hat das unbedingt wollen, meine Tochter. Und irgendwann hat gesagt, hey, das Schäufeli ist jetzt doch, weiss Gott, nicht so wichtig. Können wir nicht irgendetwas, da hat es noch ein anderes Schäufeli. Und dann kann mich die 3,5-Jährige anschauen mit einem Blick, so im Stil von, Papa, du weißt nicht, wie cool das Schäufeli ist. Wie das Schäufeli mein Leben würde verändern. Irgendwie nach 10 Minuten haben wir es geschafft, dass dann die anderen brüllen und meine Schäufeli hat. Und nach einer Minute will sie es nicht mehr, weil sie merkt, das macht mich nicht glücklich. Eigentlich wissen wir es ja zutiefst. Und gleich strecken wir uns immer wieder nach Sachen aus und vergleichen und vergleichen. Du denkst vielleicht jetzt, nein, weißt du, Bobby, ich bin nicht so der Typ, der vergleicht. Das habe ich nicht das Problem. Ja, ich traue dir einfach nicht so ganz. Es gibt so eine ganz einfache Gewissensfrage. Wenn du jetzt heute Morgen könntest wählen, wie viel du in deinem Leben dürftest verdienen. Wir tun jetzt deinen Lohn definieren. Du hast noch nie verdient und ab heute kommst du deinen Lohn. Du kannst jetzt selber bestimmen und ich biete dir an, du kannst jetzt 80'000 überkommen für den Rest von deinem Leben jedes Jahr oder du kannst 100'000 überkommen. Was würdest du wählen? Jetzt gibt es immer die, die natürlich spontan aus dem Herzen sagen 100'000. Das sind die, die richtig liegen. Alle anderen mit 80'000, es gibt immer so Nerds, die noch irgendeinen Grund haben, warum sie jetzt nicht 20'000 mehr wollen. Das ist nett, das ist mega nett, aber ist in dem Beispiel jetzt falsch. Ja. Nein, du willst 100'000, oder? Wenn du jetzt einfach so kannst, du kannst ja mit dem 20'000 mega gut tun. Das ist ja super, hast 20'000 mehr. Es ist dir niemand böse. Du willst einfach 100'000, wenn du jetzt wählen könntest. Ich will es dir nicht aufdrängen. Du darfst 80'000 haben. Ich nehme 120'000. Ist okay, ich nehme die von dir. Also, die meisten würden 100'000 wählen. Ihr könnt natürlich jetzt nicht sehen, wie man keine Hände aufhebt. Die meisten würden 100'000 wählen. Jetzt gibt es aber noch einen Haken an der Sache, aber gleich noch. Wenn du dich entscheidest, 80'000 zu wählen, dann wird die ganze Schweiz für den Rest des Lebens 60'000 verdienen. Wenn du dich heute Morgen aber entscheidest, um 100'000 zu wählen, wird der Rest der Schweiz jedes Jahr 150'000 verdienen. Und jetzt ist nochmal die Frage, wie viel willst du haben? Und plötzlich merkst du, ja, 100'000 macht mich gar nicht mehr so glücklich. Ich wäre echt zufrieden mit 80'000. Weil es hat etwas mit Vergleichen zu tun. Es ist nicht cool, um 100'000 zu verdienen, obwohl du all deine Bedürfnisse abdeckt hast, wenn die ganze Schweiz 150 verdient. Du merkst, es hat eben gleich etwas mit Vergleichen zu tun. Vergleichen ist das, was anfängt, unglücklich zu machen. Du hast 50 Likes auf deinem Foto und der andere postet das gleiche Foto, auch mit dem Schieferturm von Pisa, und er hat 500 drauf und dann merkst du, wieso hat er 500? Und dann fängt es vielleicht ein bisschen an radeln in dir, wenn du recht auf Social Media aktiv bist. Es gibt heute die Krankheitsbilder, dass Jugendliche Tausende von Bildern jeden Tag aufnehmen, um 2-3 posten. Und wenn sie nicht mindestens nach einer Stunde irgendwie 200 Likes haben, dann müssen sie es wieder löschen, weil es nicht gut genug war. Und es gibt jetzt die ersten Selbstmörder, weil die Likes nicht stimmen auf Social Media. Und dann merkst du, wir sind im Vergleichen drin. Eine Gesellschaft drängt uns ins Vergleichen hinein. Der Sören Kierkegaard hat schon vor ganz vielen Jahren gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich habe das als Kind gelernt. In der ersten Klasse kommt man einen Schultag über. Und ich habe meinen Lieblingsstar, meinen Superstar, habe ich auf dem Tag gehabt. Ich war so Fan. Biene Maya. Ja, das Lachen könnt ihr euch ersparen. Die ist wirklich cool. Die hat es wirklich die ganze Welt gerettet. Und ich könnte euch nicht vorstellen, ich hatte so Freude, als ich von meinem Gott in den Biene-Maya-Tag bekommen habe. Ich war der glücklichste Bub auf dem ganzen Planet. Und dann bin ich mit dem Tag in die Schule gelaufen. Und es hat mich, wow, ich glaube, ich habe dort nicht viel den Boden berührt. Ich bin geschwebt in die Schule, bis zu dem Moment, wo ich die Tag von den anderen Jungs gesehen habe. Coole Autos, Drachen, Roboter, Fighter, Kämpfer, wilde Superman und ich komme mit der Biene Maya. Und dann kommt der Erste und sagt, wo ist das Biene Maya? Und dann fangen sie in dir an. Nein, das ist Killerhorn ist Katrin und kannst alles in die Fresse haben. Nein, da wäre ich wütend. Da merkst du, ich war so glücklich mit meiner Biene. Ich war so glücklich. Bis ich gesehen habe, was die anderen haben. Und in dem Moment ist das ganze Glück weg. Ich wäre glücklich bis heute mit der Biene Maya. Wenn nicht alle sagen, dass die nicht lässig wäre, oder? Das Vergleichen fängt an, Sachen zu zerstören. Wenn wir in der Bibel schauen, der König Saul, der hätte der glücklichste Mann auf Erden sein können. Der war der König, dem hat das ganze Reich gehört. Der konnte sagen, was er will, der konnte enteignen, was er will. Der hat ganz viele Frauen gehabt. Das fände ich jetzt eher anstrengend. Aber der hat eigentlich nichts der hat nichts gebraucht in seinem Leben. Der hat einfach alles gehabt. Und dann kommt ein Kämpfer in sein Reich rein, der für ihn kämpft, der David. Und der hat dummerweise in ein paar Sachen mehr Erfolg als er. Und dann kommt so ein Moment, wir können ihn als einen neutralen Moment anschauen, der trüllt alles. Der trüllt alles. Also angefangen hat es ja eigentlich schon bei seiner Wahl, hat man vielleicht einen Samen vom Vergleichen hineingesetzt. Weil es heisst, als er gewählt worden ist im 1. Samuel 9, der hatte einen Sohn mit Namen Saul, der war ein junger, schöner Mann und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, um eine Haupteslänge größer als alles Volk. Das war noch wichtig, dass du einen König hast, zum Aufschauen, weil die sind ja in den Krieg gezogen. Es ist noch cool, wenn der Kopf größer ist und eins oben runter kannst schlagen, dann musst du unten aufboxen. Also das hat noch so Dynamik da gehabt. Das war der Bachelor von Israel. Und er, das ist das Vergleichen, ist hier ein bisschen vielleicht als Samen gestreut worden über sein Leben. Wir tun dich vergleichen mit anderen. Und dann ist der Moment gekommen, da haben ein paar Frauen ein doofes Lied gesungen. Im 1. Samuel 18 heisst es einfach, die Frauen haben gesungen. Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000. Einfach so. Es heisst nicht, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000 und also viel mehr und wir lieben ihn viel mehr. Sie haben einfach eine neutrale Aussage gemacht. Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000. Jetzt könnte man ja eigentlich einfach sagen, wie fett ist das denn? Ich bin der Saul und ich habe einen Kämpfer. Ich habe den besten Kämpfer der Welt in meinem Heer. Das wäre doch zum Beispiel eine Dynamik, wie man mit Vergleichen umgehen kann. Psychologie sagt uns, ich liege vielleicht falsch, aber so wie ich es verstanden habe, dass wir gar nicht können, nicht vergleichen, weil wir in dem Netz von den Beziehungen drinstehen, dass automatisch sehen wir ja, was die anderen haben. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit unserem Vergleichsfrust um? Oder wie schauen wir es an? Eben, ich feiere ihn, ich feiere den David, weil das ist ja einer von meinen Männern. Wie gut ist das denn, dass er für mich kämpft? Ich könnte sagen, wow, ich und der David zusammen 11.000 erschlagen. Wow. Aber es heisst, sein Herz ist neidisch geworden. Das heisst, ab dem Augenblick sah er David scheel an. Das hat nichts mit Haarschäl zu tun. Es ist neidisch, eifersüchtig. Ab dem Moment ist der Samen, der Eifersuchtssamen, in seinem Herz explodiert. Und es war der Anfang vom Ende von seinem Reich. Er hat auch einen mit seinem Frust, wie es der David gemacht hat. David hat ja nachher auch alles gehabt. Und dann hat er die eine Frau gesehen, die er auch noch wollte, Bathseba. Und hat einfach mit ihr geschlafen. Er hat sich etwas genommen, was er eigentlich gar nicht hätte müssen. Er hätte ja den anderen Mann feiern können, er hat so eine tolle Frau, aber er hat das Gefühl, nein, ich will auch. Und nachher hat Gott mit ihm geredet und Gott hat dem David gesagt, wieso hast du mir nicht gesagt, was dein Frust ist? Ich habe dir doch alles gegeben, ich habe dich vom Tod bewahrt, ich habe dich beschenkt mit allem, ich habe dir ein Reich gegeben. Hätte ich dir nicht noch viel mehr gegeben, wenn du mir gesagt hättest? Oder es gibt so die Dynamiken. Wir können anfangen, im Vergleichen ihnen uns lernen, freuen, für und mit anderen. Oder wir können im Vergleichen ihnen nachher mit unserem Frust, der manchmal ernst und ehrlich und tief ist, zu Gott gehen. Aber was der Saul macht, ist, er lässt eigentlich den Frust raus am David und an sich selber. Und es heisst, ab dem Augenblick, wegen dem blöden Lied, hat er ein Auge auf den David gehabt. Hätte er doch viel besser ein Auge auf seine Seele und auf sein Herz geworfen. Anstatt ein Auge auf die anderen zu werfen, auf Social Media, doch ab und zu wieder einmal ein Auge auf dein Herz zu werfen. Und nicht wegen einem blöden Lied. 079 hat sie gesagt. Habe immer noch nichts, hat sie. Und dann bist du wegen dem Lied und denkst, es könnte ein cooles Lied sein, du könntest es einfach abfeiern. Dann denkst du immer 079. Ich kann ja gar nicht 079. Ich habe ja 078, alle anderen haben 079. Und dann bist du so im Vergleich und im Frust wegen einem Lied. Mach doch nicht wegen einem Lied das Leben kaputt. Außer es ist Helene Fischer. Nein, streichen wieder. Meine Frage ist, wo ist deine Seele? Wie geht es deiner Seele, wenn du jetzt ein Auge auf deine Seele wirfst? Was für eine Farbe hat sie? Was für eine Form hat sie? Was sagt sie dir? Und wo ist sie verwurzelt? Ich habe meine Lieblingsgeschichte in den letzten etwa 2 Jahren ist der Baum in der Teneri-Wüste, wo du gar nicht stehen darfst, eine Akazie, 3 Meter hoch. Und die hat innerhalb von einem Radius von 400 Kilometern in dem südlichen Teil der Sahara überlebt als Baum, wo 50 Grad heiß wird. Das ist wie in einer Mikrowelle, da kann kein Baum leben. Und die hat dem den magischen Baum gesagt, weil sie nicht wussten, wie kann der leben. Und dann haben sie 1973 bei einer Wüstenrallye tot aufgefunden und haben dann herausgefunden, wahrscheinlich hat man 1939 hat man den Baum getötet. Da hat nämlich die französische Armee herausfinden, warum das ein Baum dort leben kann und hat abgegraben, um das Geheimnis den Baum entreissen und ihn die haben monatelang graben und in etwa 35 Meter Tiefe haben sie Wurzeln gefunden von einem 3 Meter kleinen Baum. Da haben sie die Wurzeln abgekattet und darum ist er wahrscheinlich gestorben. Aber das Phänomen von dem Baum ist, der war wahrscheinlich mal Teil von vielen Bäumen, gewesen, von einer Oase. Und wo das Wasser versickert ist, sind alle gestorben. Wie unsere Seelen manchmal sterben, wenn man sie nicht füttert. Und der Baum hat die Idee gehabt, dass er doch einfach mit seinen Wurzeln im Wasser nachgeht. Und wir können so viel von dem Baum lernen. Folge mit deinen Wurzeln dem, was dich lebendig macht. Jesus sagt, ich habe das lebendige Wasser. Darum ist es so wichtig, dass wir die Herzenswurzeln bei Jesus reinhauen. Und nicht in irgendwelchen Äußerlichkeiten und nicht von Anerkennung leben. Wer für den Applaus von Menschen lebt, wird an ihrer Kritik irgendwann ersticken. Wenn du nur dafür lebst, für gute Kommentare unter irgendwelchen Bildchen oder für Leute, die dir immer wieder sagen, wie toll deine Einrichtung daheim ist oder für Leute, die im Job dir sagen, wie gut dass du deinen Job machst und alles. Wenn du nur für das lebst, dann wirst du irgendwann einmal daran sterben, dass die Sachen ausbleiben. Oder dass man dir wüsst sagt oder dass man dir sagt, was alles nicht gut ist. Also lern vom Baum, dem zu folgen, was dich lebendig macht. Und lern dich auch von Sachen zu trennen, die dich nicht lebendig machen. Das kann in unserem Netzwerk, das können Beziehungen sein, das kann materiell sein. Wo du merkst, eigentlich tut es mir gar nicht gut. Das können Verhaltenseigenschaften sein. Wo du merkst, eigentlich tut es mir gar nicht gut, wenn ich jeden Tag 2 Stunden lang auf Insta alle Bilder checke. Dann mach es doch einfach nicht mehr. Wenn du merkst, dass deine Seele dort nicht Leben herholt, dann mach es doch einfach nicht mehr. Und das Zweite, was wir lernen können, was mega ermutigend ist, deine Seele und dein Leben ist nicht abhängig von den Lebensumständen. Du kannst zumindest in einer Wüste drinstehen im Moment. Aber wenn du am richtigen Ort verwurzelt bist, kommt Leben und kommt Frucht, entsteht Neues, entdeckst du neue Land in deinem Leben. Kannst du Neues sehen, Neues entdecken. Wichtig ist, dass wir am richtigen Ort verwurzelt sind, mit unserem Seelenbäumli. Und da sind wir wieder bei dem, wo Jesus den Petrus fragt, Simon, du Sohn von Johannes, hast du mich lieb? Nicht gehst in die Kirche, nicht stehst auf, wenn die Musik kommt, nicht liest ständig in der Bibel und bist ständig im Bett. Nicht kannst du dich noch irgendwie fromm verhalten und hast noch nie gerade jetzt in letzter Zeit vielleicht jemanden umgebracht. Sondern, nein, hast du mich lieb? Wo hast du die Wurzeln von deinem Herz hineingeschlagen. Und dort, wo du dich verwurzelst, dort kommt eben Identität her. Und Identität ist immer etwas, wo wir ganz viel Neuland entdecken können. Ich weiss doch noch nicht, wer der Bobby ist. Ich habe immer mit 14 Jahren gemeint, ich wüsste es. Mit 18 Jahren gemeint, ich wüsste es. Mit 24 Jahren gemeint, ich wüsste es. Mit 34 Jahren. Ich habe immer gemeint, ich wüsste, wer ich bin. Und jetzt, im Rückblick, habe ich immer neue Sachen an mir entdeckt. Das ist, weil wir Kind sind und Kind bleiben vom Vater im Höchsten. Und wenn wir in seiner Identität leben und das zulassen, auch immer wieder zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und unser Herz expandieren lassen, die Tektonik schaffen lassen, die Herzensplatten auseinanderdriften lassen, dann gibt es Raum, dass Gott Neues dort hineinpflanzen kann. Galater heisst es, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das ist deine Identität. Da, die Identität kommt daher, wenn du dein Herz in Gottes Herz verwurzelst. Du bist ein Kind. Und ich erlebe so viele fromme Leute, die zwar an Gott glauben, die aber wie Knechte leben. Und nicht als Kind. Wo sich selber knechtet, wo unterwürfig, minderwertig, wo fordernd unterwegs sind. Alles nicht nötig, wenn du Kind bist. Ein Kind hat einfach eine gesunde Identität. Die wissen doch, dass sie Prinzessinnen und Prinzen sind. Ich sage das immer wieder darum meinen Töchtern am Abend. Gute Nacht, Prinzessin. Gute Nacht, Prinzessin, sagt der Name. Gute Nacht, Prinzessin. Nicht, weil ich sie zu etwas Spezielles erzeugen, aber weil ich will, dass sie wissen, dass sie geliebt sind und dass sie so eine Kindschaftsdynamik in ihrem Leben haben und der Vater sie liebt. Dass sie das irgendwann mal adaptieren können aufs grosse Leben, auf Gott. Dann haben sie mal den Dreikönigstag gefeiert in der Schule und dann wirst du dann eben König oder Königin und der Nachbarsbub hat dann gesagt, wir haben auch so einen Dreikönigskuchen daheim. Und dann hat meine Tochter ganz natürlich gesagt, wir nicht, aber bei uns sind alle eine Prinzessin. Das tiefe Verständnis von deiner Identität, wo uns manchmal fehlt als Erwachsene, dass wir eigentlich Geliebte sind vom Höchsten. Und das knechtische Gehabe entlarvt sich oft an unserer Sprache, wenn man nach Lohn schreit, wenn man auf einen Auftrag wartet, wenn man auf Freizeit wartet. Viele Fromme gehen in die Kirche und sagen, es ist gut, und jetzt habe ich dann wieder Freizeit vor Gott. Jetzt will ich mich nicht um frommes Zeug kümmern. Oder spulen ist vielleicht im Gottesdienst ab oder mit dem Ehepartner mal noch schnell darüber geredet. Und dann ist es wieder erledigt, musst jetzt wieder eine Woche lang nicht mehr oder Gott sei Dank zwei Wochen nicht mehr, weil nächsten Sonntag ist nicht und so weiter. Das ist so das Freizeitdenken. Ein Kind will doch nicht Freizeit vom Papa. Die will nicht ohne mich in die Ferien. Irgendwann dann schon mal. Aber wenn es so richtig Kind ist, dann wollen die mit mir Zeit verbringen. Einfach mit mir zusammen, das ist gut. Und manchmal sind sie da, manchmal sind sie nicht da. Wir warten auf den Lohn und sagen, weißt du, ich habe doch 20 Jahre für dich, an dich geglaubt und jetzt stirbt mir mein Kind an dem oder ich komme die Krankheit über. Und jetzt, das sind so die Dynamiken, die sind verständlich, aber das ist ein Lohndenken. Wir haben doch kein Anrecht auf einen Lohn bei Gott. Also hat Gott, das müsste doch mega dankbar sein, hat er uns überkommen. Wir müssen nicht auf einen Lohn warten. Wir müssen auch nicht auf einen Auftrag warten und ständig sagen, Gott, was soll ich tun? Soll ich da gehen? Soll ich da? Nein, lebe doch einfach. Meine Kinder müssen doch nicht ständig fragen, was sie spielen sollen. Spielen doch einfach. Machen einen 10 Meter hohen Schneemann und ich mache mit. Bauen einen 3 Meter grossen Papierflüger und ich mache mit. Machen doch einfach. Das ist Kindschaft. Wir erleben die zwei Söhne, die verlorenen Söhne heißen in der Bibel. Aber eigentlich sind es zwei verlorene Knechte, weil sie leben nicht Sohnschaft. Der eine sagt, ich will jetzt meinen Lohn, gib mir mein Geld, alles, was mir zusteht. Und ich will eigentlich Freizeit von dir. Und dann sind sie abgehauen, ist er abgehauen. Und dann ist es ihm schlecht gegangen und dann merkt, oh, ich muss eigentlich wieder zurück, es ist besser bei meinem Vater. Und er hat das Gefühl, oder? Ich kann nicht mehr zurückkommen als Sohn, ich muss ein Knecht sein. Und das Sprüchli lernt er dann. Ich komme zu dir, ich habe gegen dich gesündigt, ich komme zurück nicht mehr als Sohn, sondern als Knecht. Das lernt er irgendwie inwendig. Zeigt, dass er gar nicht verstanden hat, wer sein Vater ist. Wüsst er, wer sein Vater wäre. Wer sein Herz verwurzelt, wüsst er doch, dass er immer Kind ist und Kind bleibt, egal was er macht. Meine Frage an dich, weißt du, wer der Vater ist? Weißt du, wie tief, hast du die Wurzeln tief in dem Herz drin, dass du deine Identität, dass dir durch nichts umgerührt wird? Und als er so zurückkommt mit seinem knechtischen Sprach, da reagiert der Vater mit dem einzig Richtigen. Er ruft, mein Sohn ist zurück. Er redet Kindschaft wieder rein in das Leben. Dann kommt der zweite Sohn und sagt, was ist mit mir? Auch wieder Lohn denken. Ich habe immer für dich geschafft, für mich hast du nie etwas geschlachtet. Und dann sagt der Vater, alles was mir ist, ist doch dir. Was hast du für ein Problem? Und das Erste, was er sagt, wo der zweite Sohn so kommt, ist, mein Kind. Und auch dort redet er Kindschaft rein, wo jemand ganz knechtisch kommt. Aus der Kindschaft raus, aus dem Verwurzeltsein im Herz von Gott, da kommt Leben. Und da fängt deine Seele an blühen und da fängt dein Herz an beben und leben und pulsieren. Und aus dem raus schafft sich deine Identität. Und aus dem raus wachsen neue Äste an deinem Seelenbäumli und an deinem Persönlichkeitsbäumli. Und aus dem raus wächst Neuland und du kannst das Neuland entdecken. Und aus dem heraus kommt Autorität. Wir wissen immer, wenn Identität ausgesprochen worden ist in der Bibel, ist Autorität gekommen. Bei Jesus, wo Gott gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn bei der Taufe, da ist Heiliger Geist gekommen und Autorität. Da erst hat sein Dienst richtig angefangen. Bei einem Saulus, du bist nicht mehr Saulus, du bist Paulus. Und dann hat die Mission von Paulus angefangen. Beim Simon, du sollst von jetzt an Kephas heißen, der Fels. Und da hat Identität angefangen und hat Autorität angefangen. Beim Gideon, du streitbarer Held, hat der Engel gesagt. Das war kein streitbarer Held, das war einer, der sich versteckt hat, wie alle anderen. Aber er hat Identität ausgesprochen, die in ihm drin angelegt ist. Und da hat Autorität angefangen, um es herzuführen. Und meine Frage ist immer noch die gleiche. Wie geht es deiner Seele? Hast du da Neuland zugelassen oder lässt du sie verdorren? Hat da Neues wachsen in den letzten Wochen und Monaten oder lässt du sie verkümmern und ausblüten? Ganz einfache Frage. Wie kannst du dir in den nächsten Wochen Raum schaffen für deine Seele? Vielleicht aufs WC gehen und das Handy nicht einschalten. Vielleicht Radio nicht hören, wenn du mal Zeit willst, um deinem Herz zuzuhören. Vielleicht einmal sage ich, tue mir pro Tag nur schon 3 Minuten, wenn ich aufstehe, und ich schnell auf einen Stuhl im Schlafzimmer sitze und mich schnell frage, hallo meine Seele, guten Morgen, wie geht es dir? Wie geht es dir heute? Du siehst ein bisschen verknittert aus. Und sie wird sagen, hoi, Stefan, du siehst noch viel schlimmer aus. Hey, versuche mal einfach in dich hineinzulassen in dieser Woche und versuche dir die Antwort zu geben, wenn Jesus vor dich ansteht und fragt, liebst du mich? Hast du deine Wurzeln tief in mir, im Vaterherz? Oder woher ziehst du dein Leben?